Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute geht's in die Luft. Nein, wir gehen in die Cloud, nicht ganz so weit nach oben. Mit dabei ist wieder Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler.
Ja, Andreas, vielen Dank für die Einleitung in die Cloud, du hast schon gesagt. Und bevor die ersten von euch jetzt denken, nicht schon wieder der alte Zopf, wir machen was Neues.
Genau, und wir haben heute sogar dann ein Geschenk für euch, also bis zum Ende zuhören.
Unbedingt bis zum Ende zuhören. Was für ein Geschenk kriege ich auch eins?
Cool. Kannst auch schreiben.
Also vielleicht, was war der Auslöser für diese Folge? Tatsächlich ist GoSecurity selbst schon länger mit eigentlich allen Services, die wir selbst für die Firma benötigen, in der Cloud. Und ja, damals haben wir vielleicht schon so ansatzweise leichtfertig gesagt, wir gehen mit allem in die Cloud, aber wir haben schon auch gesagt, ja, Security muss dann schon gegeben sein. Wir hatten da Anforderungen und wir hatten diese Checkliste im Rahmen unserer ISO-Zertifizierung jetzt auch überarbeitet, die Checkliste, die wir nutzen, um Cloud-Anbieter auch einzuschätzen. Wir haben sie bereits ein erstes Mal eigentlich etwas ungewollt benötigt, weil uns ein Lieferant tatsächlich einen Service abgekündet hat, ziemlich kurzfristig. Und wir haben gesagt, okay, das ist die Chance, wir nutzen sie. Und um diese Checkliste, um die geht's heute.
Genau, auch bei unseren Kunden ist die sehr erfolgreich im Einsatz, weil es doch über eine große Breite all die Themen, die man beachten muss, berücksichtigt.
Na gut, dass wir schon ehrlich sind, das musst du nicht so machen, wie wir das heute erzählen. Es ist einfach eine Möglichkeit, die wir dir zeigen möchten, was man da so alles berücksichtigen kann. Und es ist tatsächlich die echte Checkliste, die wir selbst auch verwenden.
Und beginnen tun wir natürlich, was ist das für ein Service und wichtig, welche Daten werden überhaupt ausgelagert? Dass ich weiß, ich hoffe, ihr habt eine Klassifizierung von euren Informationen, dass ich weiß, sind das interne Daten, sind das aber auch vielleicht besonders schützenswerte Daten, weil da habe ich gerade andere Anforderungen dann.
Was ich ganz ein spannender Punkt finde, ist, was gibt's eigentlich für neue Risiken? Dann vielleicht im ersten Moment denkt man, wie ist das gemeint? Ja, gemeint ist natürlich, wenn ich den Service auslagere, meistens gibt's den ja schon bei dir, aber auch wenn es ein neuen ist, was für neue Risiken gibt's überhaupt? Und bitte prüf das, bevor du einen Service kaufst oder sogar umsetzt. Ja, was gehört da alles dazu?
Ja, für mich eigentlich schon der wichtigste ist, was sind die Folgen, wenn die Daten verloren gehen oder Informationen abfließen irgendwo hin?
Und einfach mal unabhängig davon, wie hoch dieses Risiko ist, aber einfach mal darüber Gedanken machen und aufschreiben natürlich.
Ja, auch ein Cloud-Anbieter kann Konkurs gehen oder hat irgendeinen Vorfall und die Daten sind weg, was dann?
Oder was ist bei einem Missbrauch von einem Account? Oder auch bei einem Identitätsdiebstahl, ist ja auch ein Missbrauch, genau. Was ist dann?
Ja, und gerade habe ich jederzeit wirklich Zugriff auf diese Daten? Oder kann es plötzlich sein, dass der Zugriff durch irgendwelche Stellen verboten wird und ich habe dann auf meine eigenen Daten keinen Zugriff mehr?
Und was ist dann? Macht ihr darüber wirklich Gedanken? Dann weiter, hat der Cloud-Anbieter Zugriff auf die Daten? In welcher Form hat er das? Wir nehmen es vorher nicht weg. Normalerweise hätte er das zumindest in der Theorie. Oder er hat es, ja.
Und immer wieder heiß diskutiert wird ja die Zugriffsmöglichkeiten durch staatliche Behörden. Gerade aus Amerika kennt man ja, dass dort gesetzlich eigentlich vorgegeben ist, dass der Staat jederzeit auf die Daten zugreifen darf bei amerikanischen Unternehmen und zwar egal, wo das Datacenter steht.
Ja, aber ich glaube, das gehen wir mal an dieser Stelle nicht weiter darauf ein. Es ist ja ein sehr, sehr emotionales Thema jeweils auch, aber wichtig, natürlich
unbedingt,
wichtig.
Ja.
Dann Thema Personendaten. Wenn die Daten, um die es geht, die in die Cloud sollen, besonders schützenswert sind, Die heißen nach dem neuen Datenschutzgesetz doch anders, Andreas, nicht? Es ist immer noch besonders schützenswert. Ich dachte, die seien besondere Daten oder irgendwas. So,
kann sein, dass es anders noch abgekürzt nicht mehr?
Okay.
Wird. Aber ich denke, unter dem Begriff können wir uns alle etwas vorstellen.
Die sind ja genau definiert im Datenschutzgesetz. Das genau. sind medizinische, das sind vier Punkte, glaube ich, oder?
Ja, es sind medizinische, mehrere.
Medizinische, religiöse.
Mitgliedschaft bei Gewerkschaften
ja.
ist so eins, politische Angehörigkeiten.
Oh, ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Aber ja, ja. googelt das kurz, das findet ihr schnell heraus, was das sind. So, also wenn es um besonders schützenswerte Personendaten geht, dann für uns sehr wichtig, sind die auf der sogenannten Staatenliste des Bundesrats.
Korrekt, der führt
oder des Bundes.
Bundesrates.
Ist das Bundesrat?
Ja, ja.
Der Bundesrat macht das persönlich.
Wow. Ja. Früher war es der EDÖP und mit dem neuen Datenschutzgesetz ist es der Bundesrat, der diese Liste pflegt, veröffentlicht. Und da steht, welche Länder haben dem Datenschutz der Schweiz angemessenes Niveau. Und da kann ich eigentlich ohne große Vorkehrungen rundherum, kann ich die Daten in diese Länder transferieren.
Ganz grob gesagt, alles was EU ist, funktioniert eigentlich.
Fast, ja. Es gibt wenige Ausnahmen, ja.
Die wirklich in der EU sind? In
ja,
okay.
wo es zusätzliche Verträge braucht, da hat es da so ein Sternchen hinten dran.
Sehr gut. Ja. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Ich dachte, EU sind alle drauf. Aber ich habe die nicht auswendig gelernt, die Liste natürlich. Und kennst du eigentlich den Stand mit den USA?
Ja, wir haben eins. Es gibt den Schweizer Act. Wir haben den übernommen eigentlich auch von der EU.
Wieder beziehungsweise mal, zum angepasst. Dritten Mal, oder?
Ja, richtig. Mal schauen, wie schnell Schrems ist und das wieder buddigt.
ja, ja, gut. Dann diese Datenschutzklauseln, das ist ja dann, korrigier mich Andreas, du bist etwas tiefer drin, aber das ist dann relevant, wenn eben die das Land nicht auf der Liste, auf dieser Staatenliste ist. So.
Korrekt. Und zwar gibt da auch der EDÖP, der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, hat so Standard-Datenschutzklauseln erarbeitet, die er sagt, die soll man bitte übernehmen.
Ja, also da müsst ihr euch dann schon, ich sag eh, wenn ihr wirklich besonders schützenswerte Personendaten in die Cloud auslagern möchtet, meine ganz persönliche Empfindung, hey, holt euch vielleicht noch kurz Hilfe von einem Experten im Datenschutzbereich, dass ihr euch da nicht die Finger verbrennt, das wäre unnötig. Absolut. Und sind unternehmensinterne Datenschutzvorschriften vorhanden, jetzt gemeint beim Cloud-Anbieter?
Korrekt, ja. Was macht er selber schon? Welche Möglichkeiten stellt er auch zur Verfügung? Oft auch diese Auftragsdatenverarbeitungsverträge, was steht denn da drin?
Ja. Übrigens, so zwischendurch mal, wenn ihr euch jetzt fragt und sagt, naja, Sandro und Andreas, ist ja ganz cool, diese theoretische Liste, die ihr da aufstellt, aber macht das mal bei Microsoft oder bei sonst wem. Hey, das Problem haben wir natürlich auch. Wir sind kleiner als Microsoft und Microsoft interessiert sich nicht so richtig für Go Security. Nehme ich jetzt ganz, ganz schwer an. Mhm. Also wir können da nicht kommen und sagen, bitte ändert das für uns. Nee, das ist unter Umständen nicht möglich. Aber ihr findet alle diese Informationen üblicherweise eben auch bei den ganz großen Anbietern. Ihr müsst nur danach suchen. Aber ihr findet die.
Darum geht's. Ich habe ein kleines Aber. Bei einem Kunden haben wir das doch hingekriegt mit Microsoft. Die Lizenz war dann zwar 100.000 Franken teurer, aber ach, man gut. hat hingekriegt, auch noch Datenschutz, also den Gerichtsstand Schweiz zu übernehmen.
Okay.
Also es ist schon möglich, mit ihnen zu verhandeln, aber es ist halt dann immer eine Preisfrage.
Ja, ja. Für 100.000. Gut, pro Jahr oder einmalig?
Pro Jahr.
Pro Jahr?
Ja.
Wow. Ja, da kannst du noch ein paar Mal auf Dublin fliegen. Oder wo wäre sonst der Gerichtsstand gewesen? Weißt
ja,
du das?
Dublin. Ist Irland, Dublin. Ja.
Okay. Gut, dann kommen wir zum Thema Benutzer- und Gruppenverwaltung. Tatsächlich ein Thema, das häufig irgendwie vergessen geht. Und am Schluss leidet man.
Was sind da für Funktionen vorhanden? Kann man es zum Beispiel mit dem Active Directory schon kombinieren, kann das nutzen? Oder es hat eine komplett eigene Benutzerverwaltung?
Und wie ihr wisst, die Benutzer verwalten sehr gerne eigene Passwörter. Das ist ein Hobby von allen euren Benutzenden. Nein, natürlich nicht. Also tatsächlich, hey, schaut das an und überlegt euch, macht ihr hier ein Kriterium und sagt eben, wie du gesagt hast, Andreas, es muss eigentlich Active Directory integriert sein, mhm, weil es macht vieles wesentlich einfacher. Nützt euch aber auch nichts, wenn dann das mit den Gruppen dann nicht funktioniert. Also Active Directory integriert ist nicht Active Directory integriert. Das, mhm, sollte man schon auch wissen. Und man muss meistens dann gewisse, oder auch, was muss ich dann wieder für Zugriffe gewähren? Wenn ich natürlich beim ersten Login dann sagen muss, na gut, dann braucht mal diese Applikation Vollzugriff auf mein SharePoint-System mit allem. Mhm. Und ich habe da drauf vielleicht auch diverse vertrauliche Daten, weil ich das nutze. Will ich dann das immer noch? Deshalb schaut euch das wirklich genau an.
Ja, und vor allem dann auch, wie werden diese Berechtigungen eingestellt? Wir haben jetzt bei einem Kunden, der hat sich für ein Produkt entschieden und da hatte der Lieferant 2 Monate gebraucht, um die Berechtigungen so einzustellen, wie wir das gerne hätten wollen.
Wow, war das eine große Firma?
Es wäre eigentlich kein so großer Aufwand gewesen, meiner Meinung nach. Aber okay, muss man berücksichtigen, wie ist dieses Modell hinten dran aufgebaut?
Und auch wie ist es mit den privilegierten Berechtigungen? Gerade wieder, wenn es sehr vertrauliche Daten oder um besonders schützenswerte Personendaten geht. Vertraulich könnt ihr selbst bestimmen, üblicherweise besonders schützenswerte Personendaten natürlich nicht. Da gibt das Gesetz bestimmte Dinge vor. Aber vielleicht auch sonst. Wollt ihr eben nicht, dass der Administrator alles sieht?
Und gerade dort, wo ihr es halt nicht koppeln könnt mit einem bestehenden Dienst wie das Active Directory, wie sehen dann die Passwortanforderungen aus? Kann ich selber einstellen, wie viele Zeichen Minimum, Anforderungen groß, klein, Zahlen, Sonderzeichen oder ist das einfach fix vorgegeben?
Ich wollte eigentlich gerade übernehmen mit apropos Authentifizierung, 2-Faktor-Authentifizierung. Richtig. Aus meiner Sicht essentiell. Also da kommt ihr nicht drum rum, wenn wir von Cloud-Applikationen sprechen, wenn es keine anständige Mehrfaktor-Authentifizierung bietet, aus meiner Sicht, nee.
Ja, No-Go. Ist heute ein absolutes Muss. Ja, und dann, wie greife ich auf die Daten dann zu? Wie wird diese Verbindung aufgebaut? Wie ist sie verschlüsselt? Werden da aktuelle Verschlüsselungsalgorithmen eingesetzt?
Andreas, du hast gesagt aktuelle, weil ich höre auch, ja, ist HTTPS.
Genau.
Nee, genauer hinschauen bitte.
Da gibt es große Unterschiede, absolut, ja. Allenfalls auch, wenn ihr weitere Programme habt, wie macht ihr die Schnittstelle in diese Programme? Gibt es irgendeine API-Schnittstelle und wie ist diese dann geschützt? Steht da, das sehe ich dann oft, irgendeine Config-Datei steht hardcoded das Passwort drin. Wollen wir das wirklich so?
Mhm, Oder es gibt nur eine Möglichkeit für Schnittstellen und für die kriegst du einen Token oder was? Und es gibt nur eine Möglichkeit, Vollzugriff auf alles. Willst du vielleicht nicht. Den nächsten finde ich ganz besonders gut, weil der muss auch kurz sacken. Mit welchen Endgeräten soll auf den Dienst zugegriffen werden? Sagst du, ja, also, ja, aber das ist jetzt schon. Aber gerade heute Morgen, Andreas, hatten wir so ein tolles Problem. Mhm. Da hast du mit einem Microsoft Browser auf einen Microsoft Service zugreifen wollen, aber auf einem Nicht-Microsoft System. Da ging nicht.
Genau, er kennt das Gerät nicht mehr als, also den eigenen Browser nicht mehr als vertrauenswürdig. Da haben sie irgendwas umgestellt und jetzt geht es aktuell nicht.
Klar, ich denke, dieses Problem ist jetzt temporär, das hätten wir nicht herausgefunden bei der Evaluation. Aber es ist schon entscheidend, wenn ihr sagt, ja, ich habe Mac mit Safari, ist das was anderes, als wenn ihr eben Windows mit Edge habt, das Standardbrowser und vielleicht gar kein anderer Browser freigegeben. Das Tool sagt aber, du brauchst Chrome oder Firefox oder korrekt, was auch immer.
Ja. Ja, die nächste Frage ist natürlich sehr spannend für mich. Welche Zertifizierungen sind vorhanden? Wie haben Sie das auch gemacht? Es steht unbedingt das IAF-Logo mit drauf, das International Accreditation Forum. Oder ist das so ein handgemachtes Zertifikat? Sehen wir leider sehr oft auch.
Selbst gebacken.
Genau. Ja. Und ja, welche Zusatzzertifizierung gibt es? Wir haben jetzt ein bisschen über Microsoft gelästert, aber die sind sehr auskunftsfreudig. Die haben eine eigene Seite mit allen Zertifizierungen. Selbst der Auditbericht ist öffentlich. Man kann den nachlesen und sieht, was gut ist und weniger gut ist.
Datenschutzerklärung. Ist die vorhanden? Auch da, eigentlich solltet ihr die kriegen, mal anschauen, mal drauflesen und auch mal entscheiden, möchtet ihr das oder nicht. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, da ging es um ein Tool, das wir einsetzen wollten für Awareness-Schulungen, respektive es ging um E-Learning-Geschichten und so. Das ist jetzt, sagen wir so, ungefähr 3-4 Jahre her. Wir waren eigentlich relativ weit. Wir haben gesagt, das Tool ist cool. Das wollen wir einsetzen in Zukunft. Wir haben die Verträge bestellt, haben die gelesen. Es war cool, so 40 Seiten Juristendeutsch auf Englisch. Aber so nach 3-4 Wochen haben wir es verstanden. Und gesagt, Moment, da gibt es ein paar Dinge. Dann sind wir genau wieder an so einem Punkt, der Kleine kommt und sagt, ja, nee. Weil so frei übersetzt stand da drin, diese Daten oder alle eingegebenen Daten werden in den USA gespeichert. Wir tun damit, was immer wir wollen. Ich sage, nee, das geht nicht. Das sind Kundendaten. Das geht so nicht. Unmöglich. Und da haben die gesagt, ja, ist aber so. Fertig. Na gut, wir haben ein anderes Tool gewählt.
Ja, da muss man dann konsequent sein und nicht einfach beide Augen zutun und durch die Mitte. Ja. Wenn du gerade ansprichst, die Datenschutzerklärung, sind auch die TOMs, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, geben Sie die raus. Es muss ja nicht im Detail sein, aber dass man wirklich bei diesen verschiedensten Themengebieten sieht, was machen Sie?
Ja, und ehrlich gesagt, bei den TOMs, da bin ich etwas pragmatischer vielleicht noch als du, Andreas. Ich sage, es geht mir nicht mal darum, was im Detail darin steht, auch wenn es detailliert ist oder nicht detailliert. Es zeigt mehr, wenn man da anfragt und man kriegt eine schlaue Antwort. Ah, die machen sich Gedanken zu diesem Thema, die sind vorbereitet. Das sehe ich eigentlich draus, weil abschätzen, ob sie das dann wirklich tun oder nicht, kann ich es ehrlicherweise eh nicht.
Genau, aber man sieht, sie haben sich Gedanken gemacht zu diesen Themen.
Und sind vorbereitet, ja, ja. Genau. Das ist auch ein bisschen mit dem nächsten, die SOA.
Ja, richtig, das Statement of Applicability oder zu Deutsch die Anwendbarkeitserklärung nach ISO 27001. Da geht es darum, diese 93 Controls, sind die mal eingeschlossen, sind sie allenfalls ausgeschlossen und vielleicht auch ganz kurz, was haben sie gemacht?
Was würdest du sagen, ist es, also verpflichtet bist du ja nicht, die SOA zu veröffentlichen. Ist das üblich?
Wenn man nachfragt, sehr oft, ja. Die Norm sagt nicht explizit, dass die SOA den interessierten Parteien zur Verfügung gestellt werden sollte. Bei der Informationssicherheitspolitik schon, da steht, muss den interessierten Parteien zur Verfügung gestellt werden. Aber sehr oft bekommt man die.
Den nächsten Punkt finde ich wieder spannend. Ist ein Auditrecht möglich? Warum spannend? Naja, ich glaube, vor allem kleinere Firmen, sagst du, ja, ich brauche ein Auditrecht. Jetzt hast du dieses Auditrecht. Was machst du damit? Also die meisten sind gar nicht in der Lage, das wahrzunehmen. Du brauchst dann Externe, die für dich das Auditrecht wahrnehmen. Und das wird dann unglaublich teuer und üblicherweise bringt dir das überhaupt nichts, mal ganz ehrlich unter uns. Ja, ich sag, wir wären vielleicht aufgrund dessen, was wir tun, noch in der Lage, wir wären in der Lage, eigentlich verschiedene Arten von Audits durchzuführen. Auch für uns wäre das aber sehr teuer, weil wir einfach die Zeit natürlich brauchen von unseren Mitarbeitenden.
Also ist halt auch wieder diese Kritikalität von dieser Anwendung. Mein Team darf ja oft Lieferanten-Audits im Auftrag des Kunden machen, wo es wirklich um eine Kernapplikation geht. Wo vielleicht das Hosting oder vielleicht der Entwicklungsprozess angeschaut wird, um ein bisschen zu sehen, ja, was machen die denn?
Also ich finde es durchaus gut, nur vielleicht solltet ihr das nicht überbewerten im Sinn von, ja, alles andere haben sie nicht so, aber ich habe ja ein Auditrecht. Das will ich vor allem damit sagen. Tut das nicht.
Ein ganz wichtiger Punkt, jetzt wollen wir eigentlich in die Cloud, aber überlegt euch schon mal, wenn ich dort weggehe, wie werden die Daten gelöscht? Gibt es irgendeinen Nachweis von dieser Löschung?
Warum ist das wichtig? Natürlich unter anderem wieder Backup. Du bist ja üblicherweise nicht der einzige Kunde dann von dieser Cloud-Lösung, sonst ist irgendwie was schiefgelaufen. Und die machen ja üblicherweise nicht ein Backup-Tape, zum Beispiel pro Kunde. Gute Frage. Involvierte Sublieferanten.
Ja, genau, diese Lieferkette. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das Unternehmen selber super ist, aber hat einen Unterlieferant, der eben nicht so super ist und über den wird dann eingebrochen und die Daten gestohlen. Darum auch mal vielleicht ein Auge darauf werfen. Es gibt Firmen, die veröffentlichen das, andere sind eher zurückhaltend, aber auch mal nachfragen. Wer ist dann sonst noch mit dabei?
Auch ein Punkt, Informationspflicht bei Vorfällen. Ist das definiert? Gibt es da was? Teilweise mit oder immer mehr ja auch gesetzlich geregelt, Thema Datenschutzgesetze, Thema Cyber Resilience Act und so weiter. Und zuletzt noch, wie erfolgt die Datensicherung? Den finde ich wieder extrem wichtig.
Genau, du hast es bei der Datenlöschung schon angesprochen. Und da ist auch wichtig, es gibt Dienste, die machen Backup, aber ihr habt selber nie Zugriff darauf. Ihr müsst euch blind darauf verlassen, dass die das sauber machen und auch die Daten wieder zurückkriegen auf die Systeme. Und für uns ist halt wichtig, dass wir selber auch noch eine Kopie bekommen. Ob wir sie dann direkt importieren können, ist eine andere Frage, aber wir haben alles und können uns dann auseinandersetzen, wie bringen wir das in ein anderes System.
Zumindest die Stammdaten solltest du irgendwie rauskriegen, üblicherweise. Aber ich gehe mit dir einig, Andreas, das kann dann eine große, große Aufgabe werden.
Oh ja.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Der Beschaffungsprozess sollte klar geregelt sein.
Security-Aspekte sollten zwingend in die Beschaffungscheckliste.
Beachte zum Beispiel aktuelle Zertifizierungen.
Der Wechsel von Cloud-Apps ist schwierig. Umso wichtiger ist eben genau dieser Beschaffungsprozess.
Ja, und wir haben gesagt, wir haben ein kleines Geschenk für euch. Wer diese Checkliste möchte, darf uns gerne schreiben und wir schicken euch die.
Ja, das war's dann auch schon wieder mit Angriffslustig. Vielen Dank, warst du heute wieder dabei. Wenn du Bock hast, dann abonnier doch den Kanal. Du kannst uns gerne auch Kommentare senden oder Vorschläge für neue Themen. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.